Brüder und Schwestern im Herrn, eigentlich würden wir ein solches Festtagsevangelium, wie wir es gerade gehört haben, nicht erwarten. Denn es ist ja das Festtagsevangelium von Mariä Heimsuchung, das Fest, das wir am 2. Juli feiern. Aber auch bei dem Hochfest der unbefleckten Empfängnis am 8. Dezember, da hören wir ein Evangelium, das auch und noch mehr als das Evangelium heute an diesem Festtag irritieren könnte, nämlich das Evangelium von der Verkündigung des Herrn, also dem Bericht von der Empfängnis des ewigen Wortes Gottes im Schoß der Jungfrau von Nazareth, obwohl es doch bei dem Festtag der unbefleckten Empfängnis um die unbefleckte Empfängnis dieser Mutter im Schoß ihrer Mutter Anna geht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche ist offenbar in Verlegenheit bei diesem ganz besonderen großen Marienfest. Eine Verlegenheit, die darin ihren Grund hat, dass ausdrücklich weder von ihrer unbefleckten Empfängnis noch von ihrer Himmelfahrt in der Heiligen Schrift die Rede ist, jedenfalls so platt, wie man das sich sonst wünschen würde, dass das, was man feiert, dass man das direkt sozusagen aus der Heiligen Schrift, aus dem Evangelium herauslesen kann, so ist das nicht. Das Fest der unbefleckten Empfängnis, wie auch der heutige Festtag ihrer Himmelfahrt, das sind Feste, die erst im Laufe der Kirchengeschichte dogmatisiert wurden. Gerade eben, weil man dieses Festgeheimnis beider Feste nicht unmittelbar aus den Evangelien herauslesen und herausheben kann. Natürlich haben beide Festtage ihren Grund und ihr Fundament in der Heiligen Schrift, sind durchaus in der Heiligen Schrift und in den Evangelien begründet, aber eben nur mittelbar gewissermaßen zwischen den Zeilen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche feiert heute die Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele. Das Entscheidende ist eben auch, dass ihr Leib an dieser Himmelfahrt schon beteiligt ist, dass sich ihre Seele im Moment ihres Todes nicht etwa vom Leib trennt, sondern dass Seele und Leib bei der Mutter Gottes verbunden bleiben. Das ist ja der wesentliche Unterschied zu unserem Tod, wann immer wir und wie auch immer wir ihn sterben. Und dies hat seinen Grund eben darin, dass die Mutter Gottes wirklich unmittelbar reif war, auch ihrem Leibe nach reif war für den Himmel. Warum? Was begründet diese Reife, diesen Höchststand, höchstdenkbaren Stand ihrer Reife, auch ihres Leibes, dass eben im Moment ihres Todes sie nicht getrennt wurde von ihrer Seele? Das ist ihre absolute Sündelosigkeit. Sie ist bereits ohne den Makel der Erbsünde empfangen. Sie hat ohne jede Sünde gelebt. Ja, sie hat dann den Tod eines jeden Menschen sterben wollen, nicht sterben müssen. Ihr Tod ist keine Notwendigkeit, denn der Tod ist Folge der Sünde, für uns jedenfalls. Wenn sie die absolut Sündelose, nicht unter der Macht des Todes stand, dann hat dieser Tod der Mutter Gottes einen besonderen Grund, dass sie nämlich auch ihrem Sohn, der ebenfalls den Tod eines jeden Menschen gestorben ist, aber als Sühnetod, nicht weil er etwa gesündigt hätte, sondern weil er die Sünde der Menschheit auf sich genommen hat und sozusagen stellvertretend durch sein Leiden und Tod für unsere Sünde gehaftet und gesühnt und damit bezahlt hat. Die Mutter Gottes hätte also ihren Tod als Ende des Lebens nicht sterben müssen. In der Ostkirche, also wir nennen das manchmal so pauschal, in der Orthodoxie, gibt es ja diese Vorstellung ihrer Himmelfahrt mit Leib und Seele eigentlich in der Weise so ausdrücklich nicht. Es gibt dieses Fest der Entschlafung des Herrn, der Koimesis, wie die Griechen sagen. Aber es gibt nicht auch diese Vorstellung, dass die Ostkirche ihre Himmelfahrt feiert. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt eben auch, dieser Schlusspunkt, diese Vollendung ihres Lebens in ihrer Auffahrt, in ihrer Verklärung, in ihrer absoluten Verherrlichung mit Leib und Seele im Himmel. Daran wird uns zugleich auch ansichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was eigentlich hätte sein sollen, von Gott her sein sollen, wenn es die Sünde nicht gäbe. Wenn niemals gesündigt worden wäre, wenn es auch schon die Erbsünde nicht gäbe. Heute können wir an der Mutter Gottes ablesen, wie der ursprüngliche Heilsplan Gottes eigentlich ausgesehen hat. Ohne Tod. Der Tod, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, den wir alle sterben müssen, ist alles andere als normal. Der Tod ist nicht etwa Natur. Der Tod gehört nicht zur Schöpfung. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen, sondern der Tod ist Verhängnis. Verhängnis aufgrund der Sünde. Die Mutter Gottes ist demütig genug, auch uns, nicht nur ihrem Sohn, auch uns als unsere Mutter nichts voraushaben zu wollen, auch wenn sie es hätte haben können. Ich sage das noch einmal. Ihr Tod ist auch Solidarität. Die Solidarität der Mutter mit ihren sündigen Kindern. Nicht mit der Sünde, aber dass auch sie durch dieses Tod geht, durch das alle ihre Kinder, weil sie Sünder sind, hindurchgehen müssen und auch zugleich in diesem Tod sich deren Seele von ihrem Leib trennt, was ja bei ihr nicht geschehen ist. Das ist eben der ganz wesentliche Unterschied. Und ihr Leib hat die Verwesung deswegen auch nicht geschaut. Sie ist gestorben, aber ihr Leib ist integer geblieben. Völlig frei von jeder Fäulnis, von jeder Verderbnis. Fäulnis ist Folge der Sünde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ist ein Anzeichen, ist ein Indikator für die Sünde. Was Gott ursprünglich gut geschaffen hat, fault nicht, sondern nur, was durch die Sünde verdorben ist, das fault. Wir können das Geheimnis der Mutter Gottes nicht begreifen, ohne die Sünde absolut und total ernst zu nehmen. Sodass man sagen muss, ja, gestorben schon, aus Solidarität mit uns, aber mit dem wesentlichen Unterschied auch, dass dieser Leib nicht die Verwesung geschaut hat, im Gegenteil, dass er auferstanden ist, aus dem Tod lebendig geworden ist, aufgefahren ist mit der Seele, verklärt worden ist, vergöttlicht worden ist, anschaulich ganz entsprechend in der Verklärung des Herrn auf dem Berg Tabor. So könnte man sich heute die verklärte Mutter Gottes am Tag ihrer Himmelfahrt und dann überhaupt für alle Ewigkeit vorstellen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das hat also eben auch, wie ich vorhin schon sagte, eine große Bedeutung für uns. Nämlich, dass uns heute auch wieder ganz klar bewusst werden müsste, soll. Das, was da vor meinem geistigen Auge entsteht in diesem verherrlichten Leibe der Mutter Gottes mit seiner Seele, das ist meine ewige Bestimmung. Das ist nicht sozusagen das Privatvergnügen, salopp ausgedrückt, der Mutter Gottes und ihres Sohnes, sondern das ist unsere ewige Seligkeit. Sie besteht darin, in dieser Verherrlichung, in der Auferstehung von den Toten, allerdings erst am Ende der Zeiten, aufgrund der Sünde. Dann wird auch unser Leib von den Toten auferstehen. Dann werden die Gräber leer sein, dann wird es keine Friedhöfe mehr geben, sondern dann wird sich auch unser Leib mit unserer Seele wieder vereinen. Das ist die Realität der Auferstehung, wenn wir bekennen im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Von denen ist die Mutter Gottes die allererste nach ihrem Sohn, aber immerhin die allererste insofern, als sie ja nur Mensch ist und nicht Gott. Ihr Sohn, der an Ostern auferstanden ist, ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Sie ist nur wahrer Mensch. Sie hat nur die wahre menschliche Natur, nicht die göttliche. Auch wenn ihr Leib heute vergöttlicht wird. Das heißt, so verherrlicht, dass er in einem Höchstmaße Gott verähnlicht ist. Und seine Herrlichkeit. So etwa könnte man Vergöttlichung, das ist ja ein Ausdruck, den ich hier immer wieder gebrauche, der muss uns auch in Fleisch und Blut übergegangen sein, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist ein Ausdruck, den die Kirchenväter schon, sowohl die des Westens, also die lateinischen Kirchenväter, wie die griechisch Schreibenden, die der im Osten immer wieder gebrauchen, dieses Wort der Theosis. Also es wird uns ansichtig, was wir beten sollen, weshalb wir Christen sind, weshalb wir auch heute Abend in die Kirche kommen, weshalb es die Sakramente gibt. Es geht immer nur um dieses Ziel, das wir heute an der Mutter Gottes sehen. Auch das muss uns bewusst sein. Aber es geht noch um etwas anderes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Denn die Mutter Gottes ist ja in Person ein Glied der Kirche. Sie ist die Kirche in ihrer Person. Nicht nur in allen Tugenden, sondern auch mit ihrem Fleisch, mit ihrem Herzen. Ihr unbeflecktes Herz ist gleichsam das Herz der Kirche. Eins mit dem heiligsten Herzen Jesu. Jesus Christus ist das Haupt, auferstanden an Ostern, als wahrer Gott und wahrer Mensch, mit Leib und Seele, Fleisch und Blut. Und heute folgt in derselben Herrlichkeit, mit der ihr das Haupt vorausgegangen ist, das Haupt der Kirche, sozusagen schon die Verkörperung der Kirche in ihrer Person nach. Das heißt im Klartext, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche ist bereits in dieser Person der Mutter Gottes schon absolut am Ziel. Absolut vollendet, absolut verherrlicht. Der ganze Christus, wie Augustinus sagt, der Totus Christus aus Haupt und seinem Leib. Ja, sie als Verkörperung der Kirche ist sein Leib. Er hat sein Fleisch von ihr angenommen. Und sie ist gewissermaßen im Mysterium ihm aus dem Herzen gequollen am Kreuz als die Präservatrix. Sie ist sozusagen aus seinem Herzen genommen und von seinem Herzen genommen, aus seinem Fleisch und Bein, wie ursprünglich die Eva im Paradiese aus der Seite des tiefschlafenden Adam. So ist sie die Frau, die große Frau, wir haben vorhin gehört in der Lesung aus der Offenbarung, die mit ihm ein Fleisch und ein Bein ist. Das ist die Kirche. Und welche Frage wäre damit eigentlich schon beantwortet? Eine Frage, die heute manchmal ängstlich gestellt wird in diesen Wirren, in denen sich die Kirche schon befindet, und die sind gewaltig, diese Wirren. Was wird die Kirche, wird ihr am Ende untergehen? Kann sich die Kirche halten? Petrus in Ketten, wir rufen dich an, die Kirche kann nicht untergehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche ist bereits in diesen beiden Personen, Jesus Christus als Haupt und in der Mutter Gottes als Verkörperung der Kirche, als sein Leib mit dem heutigen Tag unzerstörbar verwirklicht. Im Kern ist die Kirche überhaupt nicht mehr angreifbar. Noch bevor es eine Kirche aus Sündern gibt, man sagt ja immer, die Kirche sei aus Sünden, rekrutiere sich aus Sündern. Scheint so, ja. Paulus spricht zwar auch davon, von den Heiligen in Korinth und in Kolosse und Ephesus und so weiter und so weiter. Das sind die Geheiligten, aber die Kirche ist im Kern, im Innersten vollendet. Das ist genau eine ganz, ganz große und wesentliche Bedeutung des heutigen Festtages. Wir dürfen gelassen sein. Wir müssen durch unser Leben einholen, was sich heute schon in der Mutter Gottes vollendet hat. Nämlich auch, dass wir diese Vergöttlichung anstreben, die wir nicht machen können, die wir nicht verdienen können, sondern die wir an uns geschehen lassen müssen, wenn wir es schon wollen und eben diesen Willen auch darin manifestieren, dass wir auch darauf hinarbeiten. Die Mutter Gottes ist es auch nicht von sich aus geworden. Insofern berührt sich auch das heutige Evangelium von der Heimsuchung des Herrn mit dem heutigen Festtag. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Es ist ausschließlich das Werk des Herrn. Das ganze Werk seiner Mutter. Angefangen von ihrer unbefleckten Empfängnis bis hin zu ihrer Verherrlichung in der Vergöttlichung heute. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und das dürfte eigentlich alles Schlimme in dieser Welt dann doch auch für uns in einem nicht unerheblichen Maße relativieren. Wir haben die Sicherheit, dass Kirche nicht mehr untergehen kann, dass sie im Kern schon längst unverletzbar ist, auch in den Heiligen, derer wir an alle Heiligen gedenken, sodass wir in Treue zu dieser Kirche in dick und dünn, gelegen und ungelegen stehen können und auch stehen müssen. Die Mutter Gottes, da könnte auch heute die Versuchung auftauchen, dass da alles so schön gewesen ist. Nein, die heute verherrlicht ist, ist die Schmerzensmutter, liebe Brüder und Schwestern. Die ist nicht auf Engelsflügel getragen worden durch ihr irdisches Leben, sondern sie musste die tiefsten Tiefen des Lebens durchschreiten, durchleiden. Aber am Ende hat es sich gelohnt. Das ist die Botschaft des heutigen Festes. Und das wird sich auch für uns lohnen, wenn wir in Treue zum Herrn halten, so wie sie zu Gott und seinem Gebot und zu seinem Wort und zu seiner Wahrheit gestanden hat, in guten und in schweren Tagen. Lassen wir uns deswegen nicht entmutigen. Werden wir nicht skeptisch, dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Sondern wir dürfen uns nicht nur mit der Mutter Gottes heute freuen, sondern uns schon selbst darauf freuen, dass es uns auch selbst einmal so gehen wird, wie wir es heute feiern, wenn wir nur am Glauben in unserem Leben unerschütterlich festhalten und in der Treue zu ihrem Sohn. Sie wird uns von oben her mit Sicherheit dabei helfen. Amen.